So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind letzte Woche angefangen, mit uns ein ziemlich schwieriger Text anzuschauen, nämlich einige Questiones aus den Quod Liberta von Wilhelm von Ockham. Und da ging es um die Frage der Quantität. Und ich hatte gerade die Quantität ausgewählt als ein Beispiel eines Begriffes, wo viel darüber debattiert wurde, ob jetzt an diesem Begriff etwas Selbstständiges in der Wirklichkeit beantwortet oder nicht. Das ist jetzt eine ziemlich schwierige Debatte, aber ich habe diese ausgewählt, weil ich denke, dass die für unsere Thematik höchst geeignet ist. Es geht ja um Kontroversen in der Philosophie und denken Sie noch, was in der letzten Vorlesungsreihe eigentlich das Fazit war, dass philosophische Debatten sich nicht letztendlich schlichten lassen. Und wenn wir uns jetzt diese Questiones von Ockham aus den Quod Liberta anschauen, haben wir ein ganz gutes Beispiel. Und wenn Sie drohen, den Faden zu verlieren, dann müssen Sie immer auf diese etwas höhere Ebene versuchen anzusetzen. Ich will Ihnen mit diesen Questiones nicht zu sehr etwas über Quantität an und für sich, dann würde die Vorlesung ja ganz anders überschrieben sein, dann würde es ja heißen, eine Vorlesung über das Problem der Quantität. Sondern das Problem der Quantität ist nur ein Beispiel von einer Debatte, die Universaliendebatte, die selbst wieder ein Beispiel ist von einer Debatte, die sich nicht schlichten lässt. Und wie gesagt, das können Sie an diesen verschiedenen Questiones von Ockham gut sehen. Und ich werde versuchen, heute die Sache zu einem Ende zu führen. Ich hoffe, dass mir das gelingen wird, dass bevor Sie in die Weihnachtspause gehen, Sie zumindest, wo es um eine Debatte geht, einen Totalüberblick haben. Ich habe deshalb auch einiges gestrichen, was ich Ihnen gerne über Quantität sagen wollte. Da können Sie vielleicht froh sein. Nun, um die Argumente von Ockham gut zu verstehen, also ich glaube nochmals, dass es ein ganz gutes Beispiel ist und auch ein Beispiel, wo Sie auf ganz kurzen Raum die Problematik sehr gut sehen können. Aber okay, man muss ein bisschen wissen, was läuft eigentlich. Und um das gut zu verstehen, muss ich noch was sagen, wir haben das in der letzten Sitzung ja schon ein bisschen angesprochen, was für anderen Denker als Ockham der Grund war, um die Quantität als etwas Reelles zu sehen. Und die Antwort ist, für vielen ist die Quantität das Prinzip der Individuation. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass nach Ockham es eigentlich keine Individuationsfrage gibt, weil alle Res, alle Dinge in der Wirklichkeit aus sich selbst schon individuell sind. Aber erinnern Sie sich, was wir vorhin gesehen haben, es gibt Gründe, das Gegenteil anzunehmen. Wenn zum Beispiel Sokrates im platonischen Menon darauf beharrt, nein, das eine, was sich in allen hindurchzieht, dann setzt er also auf etwas, was offensichtlich jenseits Raum und Zeit liegt. Nun, wenn das der Gegenstand von Prädikaten ist, von allgemeinen Prädikaten, dann hast du natürlich das Individuationsproblem. Wie gehst du von dieser ganz abstrakten Ebene von Tapferkeit, Menschheit auf den konkreten Menschen? Und die, ich sage nicht die einzige, aber eine traditionelle Antwort war, das wird geliefert durch Quantität. Also die Quantität individualisiert. Das heißt, Wesen als solche sind nicht individuell, Mensch als solche ist auch nicht individuell, obwohl der Mensch immer Größe hat. Aber diese Größe individualisiert ihm noch nicht. Das, was ihm individualisiert, wäre die Größe oder die Materia, insofern die durch Quantität bezeichnet wird. Das heißt, insofern ich sagen kann, der Mensch insofern er sich hier befindet und nicht dort. Also das hört sich vielleicht ganz abstrakt an, aber das ist ganz leicht. Also wenn ich hier mal kurz durch den Raum schaue, dann sehe ich unheimlich viele weiße Flecken, nämlich von diesem Papier. Und von all diesen Flecken kann ich sagen, sie sind weiß, aber sie individualisieren sich durch genau den Ort, wo sie sich hier in diesem Raum befinden. Das ist ein Beispiel, wie Quantität individualisieren kann. Quantität, weil die Definition der Quantität ist, dass dadurch die Teilen der Substanz Also eine Definition der Quantität wäre, dass die Teile des Quantifizierten sich nicht alle an derselben Stelle befinden. Das heißt, mit der Quantität gibst du quasi einen ausgebreiteten Raum, in den du die Dinge platzieren kannst. Und den Ort, der Ort, der diese Dinge einnehmen, die individualisieren diese dann. Übrigens ist das auch die Auffassung von Thomas von Aquin, dass der Mensch individualisiert wird durch seine Quantität. Und so argumentieren diejenigen, die diese Quantität annehmen, dass also nicht nur die Substanz durch die Quantität individualisiert und in einem Raum eingeordnet wird, sondern auch die Qualitäten. Ich werde gleich darauf zurückkommen, ist eine Frage. Bitte? Aber die Kategorie der Quantität ist eigentlich die Kategorie des Ortes vorgeordnet, weil um überhaupt über einen Ort sprechen zu können, brauchst du eigentlich erstmal diese Kategorie der Quantität.
Das stimmt, aber das schließt natürlich noch nicht aus, dass die Individuation trotzdem über die Kategorie des Ortes.
Ja, also das wäre, ich meine, ich habe das in der letzten Sitzung ja angesprochen, ob diese Zehnzahl jetzt also vollständig ist und ob Kategorien sich nicht decken, reell, das wurde ja diskutiert. Und ich meine, das wäre eine mögliche Antwort, dass man sagt, okay, es gibt Kategorien, die sich decken, zum Beispiel Ort und Quantität. Aber ich denke, dass Quantität, die Bedeutung von Quantität größer ist als nur Räumlichkeit. Okay, das heißt, qualitativen Eigenschaften werden auch durch die Quantität getragen. Und deshalb sehen Sie, dass viele Autoren, wo es um diese eucharistische Frage ging, also was passiert eigentlich bei der Verwandlung, wenn die Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi übergeht, dann haben doch diese Akzidenzien wie Farbe und Geschmack kein Träger mehr, aber die sagen dann, nein, das wird durch die Quantität getragen. Und jetzt sehen Sie, wie das Spielchen funktioniert. Es muss genau dieselbe Quantität sein, die natürlich auch die Substanz quantifiziert. Weil wenn in der Tat die Quantität Prinzip der Individuation ist und die Substanz wäre durch eine andere Quantität individualisiert als die Qualitäten, dann kannst du nicht sagen, dass diese Qualitäten dem einen Individuum zukommen. Also, weshalb muss es dieselbe Quantität sein, die und die Substanz und die Eigenschaften dieser Substanz individualisieren, weil du anders nicht dasselbe numerische eine Ding hast. Also, das klassische Beispiel ist, dann verweist man auf Milch. Und Milch hat zwei verschiedene Qualitäten. Es ist also nicht meines Beispiel. Ich würde nicht über Milch sprechen, natürlich. Aber das hat zwei Qualitäten, weiß zu sein und süß zu sein. Also zwei verschiedene Qualitäten, die dennoch derselbe Milch zugesprochen werden, die derselbe individuelle Milch zugesprochen werden. Und insofern geht man davon aus, dass es dieselbe Quantität ist, die jetzt die Süße individualisiert, wie auch die Quantität, wie auch die Farbe individualisiert. Weil anders hätte man eigentlich in einem Dinge, zum Beispiel der Milch, drei verschiedene Dinge, nämlich die individualisierte Substanz, die individualisierte Süßigkeit und die individualisierte Farbe. Ich habe das ein bisschen erläutert, damit Sie sehen, dass es bei der Quantität um eine basale Kategorie geht, wenn es um unser Sprechen über die Wirklichkeit geht. Punkt. Jetzt, das werden wir später noch aufgreifen können. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie diese Quaestio von Occam aufgebaut ist. Und die Form, die Sie hier finden, ist eigentlich allgemein für all diese Quaestiones aus den Quod Liber. Sie sehen, Die Quaestio wird genannt, in diesem Falle Quaestio 25. Und dann, das ist zwar ein bisschen klein, aber dieses Rechteck ganz links unter, dann steht dann vor die Affirmative. Das heißt, wo die Frage bejahend beantwortet wird. Ein Argument für die bejahende Antwort auf diese Frage. Und wenn Sie dann rechts auf die rechte Seite schauen, was Sie da links oben auf der rechten Seite finden, da steht for the opposite. Das ist also ein Argument für die verneinende Antwort auf diese Frage. Und dann, wo quasi deutlich gemacht ist, dass es sich hier in der Tat um ein Problem handelt, also wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, wo der Magister also jetzt eine Entscheidung treffen muss, geht es bei Occam so, dass er erstmal zeigt, was die allgemeine Auffassung ist. Und da sehen Sie dann, the opinion held by many. Also was man normalerweise sagt. Und Sie werden sehen, dass Occam sich immer dieser allgemeinen Meinung entgegenstellt. Aber Sie können hier gut sehen, was also zu der Zeit als gängige Meinung galt. Und für diese gängige Meinung wären dann Proof 1, Proof 2, Proof 3, Proof 4, wären also vier, sogar ein fünftes Argument gegeben. Sehen Sie, und dann kommen die Antworten zu diesen Proofs, weil Occam also eine andere Auffassung hat, weil diese Proofs, die beweisen die gängige Auffassung, er ist aber eine andere Meinung und widerlegt dann all diese Argumente. Also Sie kriegen dann eine Antwort zu dem ersten Beweis, zu dem zweiten Beweis, zu dem dritten Beweis, zu dem vierten Beweis. Und nachher geht er zurück auf diese beiden Argumente, die eingangs vorgebracht wurde, und dann zeigt er, dass dieses Bejahende nicht stimmt. Ja? Also Sie sehen hier Reply to 3, 4, 5 und dann kriegen Sie hier Reply to the main argument. Da wird die Antwort gegeben und nachher kommt die nächste Question. Die ist mehr oder weniger ähnlich aufgezogen. Damit Sie den Faden behalten. Ich habe diese Question ausgewählt, weil nach den Verteidiger der communis opinio, dieser allgemein herrschenden Auffassung, die These, dass die Quantität eine eigene Selbstständigkeit außerhalb des Denkens hat, diese These, sagen die, ist selbstevident und zeigt sich in der Wahrnehmung. Kann also eigentlich gar nicht bezweifelt werden. Interessant ist, dass Occam genau dasselbe von der gegenteiligen These sagt. Und hier haben Sie also ein gutes Beispiel, wie sich also wie die Evidenz einer gewissen These immer abhängig ist von den Ausgangspunkten, die man annimmt. Schauen wir mal an, wie jetzt die Antwort, dass in der Tat die Quantität ein eigenes Ding ist in der Wirklichkeit, wie die begründet wird. Man nimmt dann ein physisches Phänomen, Ausdehnung oder Kondensation. Und wenn das für Sie vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar ist, dann denken Sie an Ihre Kindheit zurück, wo Sie einen Luftballon hatte, die gesprengt war, das ist vielleicht ein bisschen besser, wo Sie das dann in der Hand nehmen und die Abbildung, die hier draufsteht, die können Sie ja so größer machen, die können Sie ja so kleiner machen, die können Sie ja in allerhande Formen ziehen. Aber das bleibt immer ein Luftballon und diese Zeichnung, die draufsteht, bleibt eigentlich genau dieselbe. Nur die Größe ändert sich. Nun, es wird dann so argumentiert, aha, wir sagen alle immer, das bleibt ein Luftballon. Also die Substanz ändert sich nicht. Und die Farben auf diesem Luftballon, die ändern sich auch nicht. Also die Qualitäten ändern sich auch nicht. Aber dennoch ändert sich was, weil die Sache wird größer. Aha, dann kann sich also nur die Quantität ändern. Weil die Substanz und die Qualität, die bleiben identisch. Ja, ein anderes Beispiel wäre Luft, die sich ausdehnt oder zusammenschrumpft oder Wasser. Ja, so sehen Sie, dass es eigentlich fast evident ist, dass man annehmen muss, dass die Quantität etwas Selbstständiges ist, weil man anders dieses Phänomen gar nicht erklären kann. Und jetzt könnte man sagen, nein, weil man hat zwar Quantität A, die ursprüngliche, und bei Ausdehnung wird es eigentlich Quantität A plus B. Also die Quantität bleibt, es kommt nur neuer dabei. Würde das reichen? Ich stelle diese Frage so, weil Sie jetzt wissen, weshalb ich vorher das über dieses Individuationsprinzip so hervorgehoben habe. Ich gehe mal hier an die Wand, da können Sie ein bisschen denken. Jetzt machen wir es mal dunkel. Also gesetzt, man sagt, nein, also die Quantität bleibt, es kommt aber ein neues Stück Quantität dazu. Weshalb würde das nicht ausreichen als Antwort? Also nehmen wir mal an, das ist so der ausgedehnte Gegenstand. Und da hat hier so seine Qualitäten, entschuldige, dass das jetzt so systematisch dargestellt wird. Aber wenn er ausgedehnt wird, kommen ja keine neuen Qualitäten hinzu. Das heißt, wenn er jetzt ausgedehnt wird, dann ist es eigentlich, dass dieser Raum größer wird. Also eigentlich muss ich das dann so zeichnen. Ja? Was passiert hier eigentlich, wenn ich das so tue? Wir hatten ja vorhin gesehen, dass Quantität Sache individualisiert. Also eigentlich unterscheidet sich dieses Parzell der Qualität von diesem Parzell. Und wenn ich jetzt die Quantität ändere, dann müsste man eigentlich sagen, dass all diese verschiedenen Qualitäten, die sich auf dieses Stück Luftballon finden, indem ich das ausziehe, eigentlich direkt von Individualität verändern. Weil der Träger ja anders geordnet wird. Die ordnen sich ja anders in Raum. Und das war ja gerade das Zeichen der Individualität. Ja? Ist das schwer zu folgen? Das wird übrigens die Kerbe sein, wo Ockham reinhaut. Weil, ich gebe jetzt mal die Antwort, das werden wir später dann noch sehen. Er würde sagen, ja, okay, wenn die Quantität in der Tat von den Dingen unterschieden wäre, dann müsste ich eigentlich sehen, dass diese Qualitäten sich, wenn ich das also ausziehe, sich immer ändern. Immer zugrunde gehen und neu werden, zugrunde gehen und neu werden, zugrunde gehen und neu werden. Also nochmal zurück. Das Argument versucht die Sache als etwas Selbstständiges darzustellen, indem er sagt, for the affirmative, when two things, wenn zwei Dinge are related, also in Bezug zueinander stehen, in such a way, so that one remains, der eine bleibt, when the other does not remain, then necessarily they are really distinct. Das scheint also ein evidentes Prinzip zu sein. Ne? Wenn zwei Dinge sich aufeinander beziehen und das eine bleibt und das andere bleibt nicht, dann müssen die notwendigerweise reell unterschieden sein voneinander. But in rarefaction, das ist Ausdehnung, the substance and the qualities both remain. Weil Luft bleibt Luft und es ist auch feucht oder kalt. And the quantity does not remain, weil das größer wird. For since there is a greater quantity in the rare thing, weil das Ausgedehnte ist größer, than in the dense thing, das Kondensierte, it is necessary that in rarefaction either the entire previous quantity is corrupted, dass also die ganze Quantität sich ändert, dann hat man also den Beweis, dass es in der Tat etwas verschieden ist, weil die anderen Dinge bleiben. or that there are two quantities in the same subject, nämlich die alte und die neue. The second answer cannot be posited. Das habe ich Ihnen gerade deutlich gemacht, weshalb nicht, weil man dann ein Problem mit der Individuation dieser Qualitäten kriegt. Therefore, the first answer must be posited, nämlich, dass die ganze Quantität sich ändert. And consequently, the things in question are necessarily distinct from one another. Also hier wird so argumentiert, Quantität kann also nicht nur eine Denkkategorie sein, die muss in der Wirklichkeit existieren. Also ein ganz einfaches Beispiel hier aus der aristotelischen Physik. Aber wir können es schwieriger machen, wenn wir modernere physische Fragen nehmen, aber das hat keinen Sinn, das Problem bleibt immer dasselbe. Okay. Occam dagegen ist der Meinung, dass das gar nicht evident ist und sich auch nicht aus selbst evidenten Prinzipien ableiten lässt. For the opposite, this conclusion can be proved, Sie sehen es, neither through propositions that are known per se, das heißt selbst evidente Prinzipien, nor through experience und auch nicht durch Wahrnehmung. Also, damit sind also eigentlich für die klassische philosophische Tradition, die beiden Möglichkeiten, die zur Erkenntnis führen können, ausgeschöpft. Nämlich entweder man erkennt etwas durch die Wahrnehmung oder indem man es ableitet aus evidenten Prinzipien, wie das Ganze ist immer größer als seine Teile, ja, oder das Nichtwiderspruchsgesetz. Nun, Occam würde sein, dass man das aus keiner von beiden ableiten kann. Und damit stehen eigentlich diese beiden Auffassungen quer aufeinander. Und hier haben Sie also ein gutes Beispiel, wie eine basale Überzeugung, nämlich wie man über Quantität denkt, Begriff unserer Wirklichkeit färbt. Und weshalb ist es für Occam nicht evident? Weil wir dasselbe und genau denselben Vorgang auch erklären können, indem man annimmt, dass Substanz und Qualität selbst sich mehr ausdehnen. Und insofern ihre Teile durch eine Ursache von außen weiter auseinander liegen. Weil wenn jede Form durch sich individuell ist, also jede Substanz und jedes Akzident durch sich selbst individuell ist, dann brauchst du Quantität gar nicht für Individualität zu haben. Stärker noch, nimmt man diese an, dann kriegt man das Problem, dass diese Individuation der Substanz und den Qualitäten eigentlich unendlich viele Male wechseln muss, wenn das Ding sich ausdehnt. Weil also Occam versucht, das zu einem Widerspruch zu führen, indem er sagt, wenn du sagst, dass Substanz X sich ausdehnt und das Prinzip der Individuation ist die Quantität, das heißt, wenn andere Quantität, auch ein anderes Individuum, weil es wird ja anderen Ort eingenommen, wenn etwas größer wird, heißt das also, dass die Substanz also unendlich viele Male, wenn das größer wird, von Individualität verändert. Weil jedes Mal, wenn die Quantität auch nur ein infinitesimal kleines Stückchen größer wird, ändert sich das Individuum der Substanz und auch der Qualitäten. Also insofern würde er sagen, leuchtet mir das gar nicht ein. Und das ist also abgeleitet aus selbstevidenten Prinzipien. Und du siehst es auch nicht, weil wenn ich schaue, dann sehe ich gar nicht, dass das Ding also seine Individualität ändert. Ja? Zu schwierig? Es ist ganz einfach, deshalb mag ich diese Beispiele auch. Schauen wir nun, eine der Argumente, das geht eigentlich immer um dasselbe, aber dass Sie das ein bisschen besser verstehen. Es werden ja 5 Argumente angeführt, die können dann im Tutorat weiter besprochen werden. Aber wir nehmen jetzt mal 1, und das ist ein bisschen ähnlich wie das erste Argument, geht aber nicht von Ausdehnung, sondern von Kondensation aus. Und hier wird gesagt, dass bei Kondensation etwas verloren geht, weil etwas kleiner wird, aber nicht die Substanz, weil es bleibt ja dasselbe Dinge, noch die Qualität, weil es benimmt sich ja auch auf dieselbe Art und Weise, also nur die Quantität. Und das wird dann durch ein Argument von Aristoteles unterstützt, was ja, wo es um die Physik ging, eine der größten Autoritäten war. Wobei sie, ich stelle das Zitat von Aristoteles mal vor, wobei sie aufpassen musste, dass der Aristoteles hier nicht sagt, dass die Quantität etwas von der Qualität und Quantität Unterschiedliches ist. Aber er gibt ihnen ein bisschen eine Idee, was die klassische Physik eigentlich verstand unter Ausdehnung oder Kondensation. Und aus diesem Zitat von Aristoteles zogen einige dann den sogenannten notwendigen Schluss, dass die Quantität von Qualität und Substanz verschieden wäre. Jetzt schauen wir uns erstmal das Argument an. The second proof is this. Also jetzt wird wieder bewiesen, dass die Quantität etwas Selbstständiges ist. Experience teaches, also du kannst aus der Erfahrung wahrnehmen, that in condensation, wenn also Dinge sich zusammenziehen, something is lost. Okay, es ändert sich was. Die Frage ist was. However, according to the philosopher in physics 4, what is lost is not a substance or a quality. Therefore, some quantity is corrupted and the substance is not corrupted, weil da hatten wir ja gesagt, dass die bleibt. Therefore, they are distinct from one another. The quantity is nicht die Substanz. Auch kann wieder nachher sein, dass die Quantität die Substanz ist. Und jetzt schauen wir uns jetzt mal diesen Text von Aristoteles an, aus dem vierten Buch der Physik. Und da müssen Sie gut wissen, was hier abgehandelt wird in diesem vierten Buch der Physik, ist das Problem des Vakuums. Also was passiert eigentlich, wenn ein Ding größer wird? Muss man dann eigentlich sagen, dass alles bleibt, aber dass es dann leere Räume gibt? Und die Lösung, die Aristoteles gibt, ist, dass man bei dem größer und kleiner werden, das genauso betrachtet werden muss wie mit wärmer und kälter werden. Ja, lesen wir mal den Text. Ähnlich ist es also auch, wenn Luft, die zunächst große Ausdehnung hat, zu einer kleineren Masse wird und umgekehrt aus einer kleineren zu einer größeren. Der Stoff, der beides der Möglichkeit nach schon, jetzt muss man eigentlich hinzufügen, größer ist, wird dazu wirklich größer. So wie nämlich dasselbe von kalt zu warm und von warm zu kalt übergeht, weil es dasselbe jeweils der Möglichkeit nach schon war, ebenso kann es auch aus einem warmen ein noch wärmeres werden, wobei nichts, das ist die zentrale Stelle, wobei nichts in dem Stoff warm wird, was nicht schon zuvor warm war, als das Ding noch weniger warm war. Also es ändert sich eigentlich inhaltlich nichts, nur dass das Ding größer wird. Nicht anders ist es ja bei der Krümmung des Kreisrandes. Wenn Sie aus der Krümmung eines größeren Kreises zu der eines kleineren Kreises geworden ist, mag sie dabei entweder dieselbe sein oder eine andere, so tritt dabei die Bestimmung gekrümmt an sich, an nichts auf, was nicht vorher schon gekrümmt, sondern etwas gerade war. Also das heißt, die Qualität bleibt genau dasselbe. Denn weniger und mehr bei einer Eigenschaft entsteht nicht durch völliges Ausbleiben. Ja, Ausbleiben heißt eigentlich durch Zwischenräume. Da meint er also nicht durch Vakuum. Ja? Also Sie sehen, Aristoteles sagt hier gar nicht, dass die Quantität etwas Getrenntes ist. Er stellt nur fest, dass wenn das bei Kondensation und bei Ausdehnung, also weder die Qualität noch die Substanz sich ändert. Aber es ändert sich was und deshalb schlossen einige daraus die Quantität. Ockham hebt nun in seiner Antwort hervor, was wir ja schon gesehen haben. Die ganze Quantität kann nicht zugrunde gehen, Want dann würde ja auch alle Qualitäten zugrunde gehen und müssen dann wieder neu entstehen, weil der Träger wechselt. Und deshalb sagt er, kann man genau dasselbe erklären. Warte, jetzt muss ich mal schauen. Okay, jetzt kriegen wir das Antwort auf dieses Argument. To the second proof, die wir ja vorhin gelesen haben, I reply that the experience in question proves just the opposite. Since in condensation it is not the case that the entire previous quantity is corrupted, for the taste, the color, and all the accidents of the condensed body would be corrupted simultaneously if their immediate substances, subject, were corrupted. Also ich will sagen, wenn in der Tat diese Qualitäten durch die Quantität getragen werden, wenn die Quantität dann neu wird, müssen ja auch die Qualitäten eigentlich neu werden, neue Individuen werden. Das siehst du aber nicht. Insofern muss man so etwas nicht annehmen, weil das zu Widersprüchen führt. So, welche Lösung gibt er dann? Er sagt, dass das, was bestimmte Leuten der Quantität zuschreiben, muss man eigentlich der Qualität und der Substanz zuschreiben. Und erinnern Sie sich noch, was ich das letzte Mal gesagt habe über diese sogenannte absolute und konnotative Begriffe? Also Quantität ist für ihn ein konnotativer Begriff, der angibt, wie ein bestimmtes Ding sich zu anderen Dingen verhält. Und Quantität heißt also nach ihm Substanz oder Qualität auf eine solche Weise, dass die Teile nicht zusammenfallen. Und wenn dann eine Substanz oder eine Qualität sich ausdehnt, sagt er, ist es die Substanz selbst, wo der Zwischenraum zwischen den Teilen größer wird, oder dasselbe bei der Qualität? Okay, therefore, just as those who hold that a quantity is an entity mediating between a substance and its qualities, ja, Substanz, Quantität, Qualität als Träger, claim that a thing is condensed because the parts of its quantity lie closer together now than they did before, by virtue of an agent cause that makes the parts of the quantity move locally. Also dann gibt es eine Ursache, die irgendwie das entweder zusammendrückt oder auseinanderholt. Bla bla. So too, I claim in exactly the same way that a substance is condensed because by virtue of an efficient cause und so weiter. Ja? Und dann der letzte Satz. And so the experience in question proves just the opposite of dasjenige, was die Leute gesagt haben. Fazit. Wenn man also Quantität als etwas Selbstständiges annimmt, kriegt man Widersprüche und kann man nicht erklären, was man sieht, dass die Qualitäten als Qualitäten sich nämlich nicht ändern und auch die Substanz als Substanz sich nicht ändert. Also zur Auffrischung Ihrer Erinnerung, es geht ja hier um Universalienlehre. Und was Occam ja hier zeigt, ist, dass an diesem Begriff, diesem allgemeinen Begriff Quantität, kein selbstständiges Ding in der Wirklichkeit beantwortet, ein Ding, das anders wäre, ein anderen Res wäre als die Substanz oder die Qualität. Obwohl, und das ist das Problem, die Sprache uns dazu verführen würde. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber wir sprechen doch über eine Quantität, dann kommt er mit dem, was wir in der letzten Sitzung gesehen haben, die sogenannte konnotative Begriffe. Also. Die bedeuten diese bedeuten eine Res, also ein Ding, plus noch etwas anderes. Und das andere wären in diesem Falle dann, wie die Teile dieser Res sich zueinander verhalten. Also zum Abschluss von diesen zitiere ich noch kurz das Argument, also wie Ockham jetzt auf dieses prinzipale Argument argumentiert, aber wir werden sehen, das ist genau wie er auch das bei dem vorigen macht. To the main argument I reply that the arguments prove just the opposite. Sense and rarefaction, also wenn Dinge sich ausdehnen, it is not the case that the entire previous quantity is corrupted. For if that were the case, then all qualities, the color, the taste, would be continuously corrupted because of the continuous corruption of that subject. Weil die Quantität bestimmt bei der Individualität. Also die Vorlesung ist überschrieben Kontroverse in der Philosophie. Wer bestimmt nun jetzt, ob die Quantität ein eigenes Res ist, ein eigenes Ding ist oder nicht? Weil okay, wir haben jetzt die Argumente von Ockham gesehen und man könnte jetzt denken, okay, ja, okay, jetzt ist klar, die gängige Auffassung hat sich geirrt. Wir sind jetzt eigentlich mit Ockham in der Tat der Meinung, dass... Aber wenn wir die Sache umgekehrt hätten und wir wären mit der These von Ockham angefangen, dann hätten sie vielleicht gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann wären die Argumente gekommen von der anderen Seite. Weil wenn Ockham dann sagt, du siehst doch nicht, dass die Qualitäten immer sich individuell verändern, dann könnte man sagen, ja, das siehst du zwar nicht, aber das ist so. Und wenn man dann sagte, ja, weshalb ist es dann so? Dann sagt sie, ja, weil wenn du das nicht annimmst, so eine eigene, selbstständige Realität für die Quantität, dann kriegst du an anderer Stelle Probleme. Und ich habe ja gesagt, diese Quaestio ist ein Komplex von 4 Quaestios. Weil dann könnte man sagen, ja, vielleicht lässt sich das nicht in der Physik entscheiden und vielleicht gibt es da die beiden Möglichkeiten. Aber der Glaube lehrt das ganz deutlich, weil man anders die Transsubstantiation nicht erklären kann. Oder man sagt, ja, aber Aristoteles sagt ganz deutlich, dass die Quantität etwas Selbstständiges ist. Oder andere berühmte Autoritäten wie Augustin sagen doch ganz deutlich, dass die Quantität etwas Selbstständiges ist. Und so sehen Sie, wie in einer philosophischen Debatte die Fragen immer voneinander abhängig sind. Man muss irgendwie einen festen Punkt finden, um jetzt zu entscheiden, wenn die beide sagen, es ist ja doch evident, A, und der andere ist doch evident, nicht A. Und so sehen Sie, dass der Ockham, um seine Sache gut durchzuziehen, oder die Leute in der Debatte, weil ich habe ja gesagt, das ist ein Quodlibetum, wo Leute im Publikum eine Frage stellen können, die gehen genau diese Eckpunkte durch. Also was sagt Aristoteles, was sagt der Glaube, was sagen andere Größe, Autoritäten. Okay. Und Sie sehen so, dass philosophische Debatten nicht in einem leeren Raum stattfinden, weil die Positionen immer gemessen werden an bestimmte Standards, die ja vorhin schon festgesetzt sind. Und wenn Sie ein Beispiel haben wollen, also eine klassische Argumentationsform in der Philosophie drückt das sehr gut aus, die sogenannte Reductio ad absurdum, also der Schluss aufs Absurde. Und das ist ja ein Versuch, eine Auffassung zu widerlegen, indem man zeigt, dass diese Auffassung zu unmögliche Konsequenzen führt. Und ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, weil Sie wissen, ich liebe ja die einfachen Beispiele. Wenn wir jetzt die Frage stellen, sind Menschen Maschinen? Und man sagt dann nein, weil wenn der Mensch eine Maschine wäre, wäre er nicht frei. Menschen sind jedoch frei, Maschinen sind nicht frei. Ja, also so könntest du sagen, es ist ja klar, weil wenn du annimmst, dass der Mensch eine Maschine ist, dann kriegst du eine absurde Konsequenz, nämlich dann wäre der Mensch nicht frei. Wo wir doch wissen, dass der Mensch frei ist. Also dieses Argument zieht nur, wenn man als fester Punkt annimmt, dass der Mensch in der Tat frei ist. Und wenn er nicht frei ist, dann kannst du gar nicht sagen, es wäre eine absurde Konsequenz aus, wenn der Mensch eine Maschine wäre, dass er dann frei wäre oder unfrei wäre. Also die Konsequenz, dass er dann unfrei wäre, wäre nicht absurd. Weil es wäre einfach die Konsequenz, als dass er eine Maschine wäre. Ja? Und so müssen Sie also immer, wenn Sie philosophische Debatten beurteilen, schauen, wo jetzt so diese festen Punkte liegen, die keiner bereit ist aufzugeben. Und die können Sie bei solchen Debatten immer schnell rausfinden. Das braucht nicht jedermann direkt zu sagen. Aber bei solchen Grundsatzfragen, und deshalb habe ich das hier bei Occam so schön gefunden, bei bestimmten Grundsatzfragen wird das direkt auf den Tisch gelegt. Und in der Debatte über die Universalien kommt das natürlich immer zurück. Und Occam zeigt dann hier, wie die Frage, wenn du das Problem der Universalien, man könnte so sagen, ein Verteidiger des Realismus könnte sagen, man muss Realist sein, weil wenn du das nicht bist, dann kriegst du große Probleme mit dem Glauben. Hä, wieso das? Ja, weil, und dann käme das Beispiel von der Eucharistie. Da würde man sagen, okay, wenn du kein Realist bist, dann kannst du nicht annehmen, dass es einen reellen Gegenstand gibt, der Quantität ist, da kannst du also nicht erklären, wieso während der Transubstantiation die Gestalten von Brot und Wein erhalten bleiben, obwohl die Substanz sich ändert. Das hat weiter nichts mit der Philosophie zu tun, aber es ist eine Art von Eckpunkt, der bestimmt, welche Position man in der Philosophie annehmen muss, um nicht zu Absurditäten zu gelangen. Nun, und schön ist, ich habe das in der letzten Sitzung gezeigt, dass Occam genau dieser Eckpunkt durchgeht. Also was lehrt der Glaube, was lehrt der Text von Aristoteles? Wir sind ja im Universitätsbetrieb, das stützt auf den Texten von Aristoteles, insofern war das eine wichtige Sache. Und dann, was sagen die andere große Autorität, in diesem Falle der heilige Augustin? Und interessant ist zu sehen, was tut Occam? Er tut, was man eigentlich tun muss als Philosoph, er stellt nämlich Fragezeichen bei diesen festen Punkten. Also er fängt nicht an in eine unendliche Debatte, aber er sieht direkt, aha, ich weiß, wo die festen Punkte liegen, wo der Gegner mich gegenfahren lässt. Und ich zeige jetzt, dass es diese festen Punkte gar nicht gibt. So zeigt er dann erstmals, dass du die Transsubstantiation völlig erklären kannst, ohne Annahme von einer reell existierenden Quantität. Und dann fügt er auch vielbedeutend hinzu, etwas anders, also das Gegenteil von dem, was ich sage, hat die Kirche nie behauptet. Okay, da ist schon die theologische Position kaltgestellt. Und dann führt er den Gegner zu dem Text von Aristoteles, wo der erst gesagt hat, Aristoteles sagt es doch ganz deutlich. Und er sagte, nein, jetzt lesen wir mal den Text von Aristoteles. Das steht da nicht. Und so geht er schließlich auch auf den Text von Augustin ein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und interessant ist dabei noch, also ein Nebeneffekt von dieser Strategie, dass er gleichzeitig damit zeigt, dass solche Texte wie die des Aristoteles und Augustins eigentlich an seiner Seite stehen. Also er demoliert nicht nur den Gegner, sondern zeigt auch, du, wenn du die Texte gut gelesen hättest, dann würdest du an meiner Seite stehen. Ne? Okay, jetzt fange ich mal mit dieser Quaestio an. Die folgt direkt auf die wir jetzt gesehen haben, wo es um den Glauben geht. also zur Erinnerung, vielen erklärten das Bleiben der Farbe und Geschmack des Brotes bei der Hostie während und nach der Konsekration, indem sie sagte, dass diese Qualitäten durch die Quantität getragen wurde, wohingegen die Substanz sich ändert. Und diese Quantität kann nur als Träger gelten, also nur diese Quantität, weil die Substanz ändert. Du siehst sich nichts ändern und deshalb muss der Träger in diesem Fall die Quantität bleiben. Dass die Quantität der Träger ist, wurde eigentlich nicht als problematisch gesehen, denn jeder materielle Gegenstand ist erst und vor allem mal ausgedehnt. Und das ist dieses Ding als ausgedehnt, was es überhaupt erlaubt, eine Ursache, also diese Hostie oder das Brot, die Farbe zu geben. Ja? Deshalb gehen viele Denker davon aus, man hat Substanz, okay, da kann noch gar nichts drauf wirken, weil man dann natürlich fragt, wo befindet sich die? Und deshalb muss eine Substanz erstmal quantifiziert werden. Und dann kann so eine Substanz bearbeitet werden. Kleine Fußnote. Es liegt hier noch ein viel größeres Problem bei der Transsubstantiation. Haben Sie eine Ahnung, was das ist? Also, wir haben jetzt gesagt, die Farben und Geschmack wird getragen durch die Quantität, nicht durch die Substanz, weil die sich ja ändert. Damit hat man also erklärt, was man sieht. Aber es bleibt ein Problem liegen. Ja?
Die Lokalität von Christus in der Hostie.
Ja, okay, ja, das ist auch noch eine ganz große Sache, ja. In der Tat, ja. Also hier wird gefragt, okay, wie ist es dann mit der Lokalität Christi? Und meistens unterscheidet man dann zwei Typen von Lokalität. Das heißt, eine definitorische Lokalität oder eine, entschuldige für dieses hässliche Wort, kirkumskriptive Lokalität. Und kirkumskriptive Lokalität wäre, dass du genau sagen kannst, was sich jetzt von was an welcher Stelle befindet. Zum Beispiel, ich müsste eigentlich hier dieses Ding kippen können, weil hier sehen Sie diese Zeichnung auf diesen Tisch ausgehen. Und ich kann jetzt genau sagen, also das befindet sich hier und diese Zeichnung befindet sich dort. Das wäre also kirkumskriptive. Das heißt, ich kann genau sagen, was sich wo befindet. Aber das hört sich jetzt ein bisschen gesucht formuliert an, aber das wird deutlich, wenn Sie diese definitorische Lokalität betrachten, weil das wäre so die Lokalität wie die Seele, die sich in dem Körper befindet. Weil wo befindet sich die eigentlich? Also die befindet sich nicht hier. Die befindet sich nicht auch hier. Ja, die befindet sich hier, ohne nicht auch hier zu sein. Also wo befindet die sich jetzt? Also die befindet sich eigentlich, also auch nicht kirkumskriptive, indem du sagst, die befindet sich also genau dort, wo der Körper sich befindet. Weil die befindet sich nämlich etwas, wenn du das machst, anders in den Fingernägeln als in den Haaren und so weiter. Und deshalb sagt man eher, das ist dann eine definitorische. Und das tritt immer auf, wenn das Bestimmende also nicht selbst materiell ist, aber in dem Materiellen wirkt. Wie wenn ich zum Beispiel das sind meine Notizen, ne? Da steckt, vielleicht glauben Sie es nicht, aber ein gewisser Gedanke dahinter. Ja, wo? Wo steckt der Gedanke dahinter? Also, Sie können das lesen und vielleicht noch verstehen. Aber was holen Sie da jetzt raus? Wo befindet sich das? Befindet sich das hier in der ersten Buchstabe? In den zweiten, in den dritten? Oder in der ganzen Sammlung dieser Buchstaben? Na, dann hole ich die mal alle weg, dann tue ich die in ein Köfferchen und da gebe ich Ihnen das. Ja, also, wo steckt das? Hier haben Sie auch wieder ein Beispiel von etwas Nicht-Materielles, das dennoch vom Materiellen getragen wird, aber wo man nicht sagen kann, es befindet sich dort und nicht dort. Und so würde man auch, ist nur eine Fußnote bei Ihrer Bemerkung, würde man auch sagen, dass also dieser eine Christus, der ja im Himmel ist, dass der sich also definitorie in all dieser Hostie befindet, quasi als seine Wirkung. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich kann mich das noch ganz gut erinnern. Als ich so auf der Grundschule war, da hatten wir mal einen Lehrer, der drehte so seinen Kurs ab und das war ziemlich langweilig. Und deshalb schaute wir alle aus den Fenstern. Da stand ein Polizist draußen, der irgendwie so stand. Und dann fingen wir darüber zu reden, dass der auch so stand wie der Lehrer, also nicht sagend. Und dann griff der Lehrer das auf und dann sagte er, was sagt ihr? Und dann sagten wir, ja, uns fiel nur auf, dass der Polizist dann nur steht und nichts macht. Das ist ja eigentlich doch, und wir müssen arbeiten und so. Und dann sagte der Lehrer, und da dachte ich, verdammt, der hat eine gute Gegenantwort. Sagte, nein, der Polizist steht da, aber der arbeitet, weil er produziert also, wie sagt man das, Sicherheit. Und diesen Raum, worin er sich befindet, also jeder Automobilist, der das sah, oder jeder Fußgänger, der würde nicht mehr durch Rot fahren und ganz also anständig sich benehmen, obwohl er eigentlich selbst nicht tut. Das heißt, der Polizist ist anwesend in diesem Raum, ohne dass er eigentlich selbst körperlich, also an jeder Ort dieses Raumes ist. Und so würde man dann auch sagen, dass diese Wirkung Christi, also in dieser Hostie an jeder Stelle wirkt, ohne dass er selbst körperlich an jeder Stelle ist. So erklärt man übrigens auch die Wirkung der Engel. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Nein, es gibt noch ein anderes Problem. Weil man hat zwar jetzt die Akzidentien, also Geschmack und Farbe, die werden getragen durch die Quantität. Aber wenn jetzt die Substanz sich ändert, gibt es ja einen Moment, wo die Quantität durch nichts getragen wird. Und da kommt man dann meistens mit der Antwort, tja, schließlich geht es ja um ein Wunder. Was? Also in dem Moment ist Gott zack dabei und trägt das. Das ist aber etwas, wo die Philosophen sagen, da können wir nichts sagen. Ne? Aber das andere, wo es geht um Quantität, Akzidenz, Quantität und dann die Akzidenzien, Farbe und Geschmack, da können die Philosophen etwas sagen. Das ist das Terrain, wo Ockham sich dann auch gerne drauf bewegt und argumentiert. Also und hier diese Antwort, also um diese Transsubstantiation zu erklären, also dass das getragen wurde durch Quantität, das war deshalb für viele also evident. Da brauchte man nicht länger drüber zu denken. Und daraus wurde dann ein Schluss gezogen, dass in der Tat du die Quantität als eine reelle Kategorie annehmen musst. Eigentlich genau aus derselben Grund, wie wir das vorhin gesehen hatten. Aber ich muss hier andere Blätter nehmen. So sehen wir dann hier, die Frage ist, ob es sufficiently bewiesen werden kann, das heißt also so, dass das Gegenteil unmöglich ist, to the principles of faith, that quantity is an absolute thing. Also hier wird gesagt, okay, jetzt versuchen wir das mal über den Glauben. Und da wird gesagt, ja natürlich, das kannst du so beweisen, we hold on the basis of faith, that the quantity remains in the Eucharist. But if a quantity were the substance, also das ist eigentlich, was Ockham sagen wird, dass die Quantität nichts anderes ist als die Substanz ausgedehnt, then just as the substance of the bread does not remain, weil die wird ja Leib Christi, so too its quantity would not remain, which is contrary to faith. Sieht auch wieder ganz evident aus. Eh? Und Sie sehen dann weiter, ich habe das mal hier extra hervorgehoben, die common opinion, also it is commonly claimed here that the answer is yes. Also das ist die gängige Auffassung. Und Ockham zeigt jetzt, dass dieses Argument also eigentlich nicht triftig ist, da diese Tatsache der Transsubstantiation und das, was man sieht, nämlich dass man nichts sieht, gar nicht beweist, dass die Quantität etwas Unterschiedliches ist. Und hier, deshalb habe ich das auch hervorgehoben, gibt er dann eine Definition der Quantität. Und da kommt dann mit dieser konnotative Terminus, das heißt, Quantität verweist auf eine Sache und bedeutet noch was dazu nämlich, dass diese Teilen hat, die sich mit Bezug zu einem selben Punkt anders einordnen lassen. Ja? Ich hatte das letzte Mal an der Wand geschrieben. Also Quantität verweist auf ein Ding, ein Res. Also du hast eigentlich ein Occam stellt fest, dass es in der Sprache also mindestens zwei verschiedene Typen von Begriffe gibt. Die sogenannten absolute Begriffe, die immer auf ein Ding verweisen. Also alle Wörter verweisen auf ein Ding, aber immer auf ein Ding verweisen. Und dann gibt es noch sogenannte Konnotative, die machen noch etwas hinzu. Die verweisen nicht nur auf ein Ding, sondern sagen auch noch was dazu. Und in diesem Falle ist das, dass dieses Ding so geordnet ist, wie die grafisch wiedergegeben ist. Das heißt, wenn du ein Ding außerhalb dieses nimmst, dass du dann zeigen kannst, dass die Teile dieses Dinges nicht alle sich an derselben Stelle befinden. Und diese Definition hebt er dann hier hervor. Now, the definition of quantity is this: a thing, that is also im Nominativ, that has a part, und part ist dann im Akkusativ. Und so wird das grammatikalisch immer unterschieden, dass es nicht nur in dem Nominativ steht, sondern zugleich noch in einem anderen Kasus. Also a thing, das ist der Res, that has a part that is distant in position from a part. Wir werden gleich noch ein anderes Beispiel sehen von einem konnotativer Terminus, wo Sie das Grammatikalische sehr gut sehen, obwohl ich leider feststellen muss, dass der Übersetzer das nicht gesehen hatte. Da wird das lateinische Beispiel von Angelus gegeben, Engel, und Angeli. Und was ist jetzt Angeli? Wie muss man das übersetzen? Also das ist entweder Plural, Engeln, und so hat der Übersetzer das übersetzt, oder von einem Engel. Und wenn du von einem Engel hast, das verweist ja auf Engel, weil es ist etwas von einem Engel. Aber gleichzeitig gibt dieser Genitiv an, dass noch etwas dazugehört. Wenn ich zum Beispiel spreche von das Wissen eines Engels, worauf verweist das? Auf einem Engel, der etwas weiß. Und so habe ich den Nominativ Engel mit das, was er hat. Das wäre dann in dem Akkusativ. Oder Angeli, des Engels. Ja? Und er sagt also, bei Quantität ist es genau dasselbe. Es wird ein Ding auf ein Ding verwiesen, in der Tat, und das braucht nicht ein Ding zu sein, das von einem anderen Ding verschieden ist. Insofern kann es ruhig die Substanz sein oder die Qualität. Und das eigene ist das, was ich eigentlich über diese Substanz oder diese Qualität sage, nämlich, dass sie Teilen hat, die voneinander unterschieden sind. Punkt. Und so wird dann dieses Argument von der Eucharistie so widerlegt. To the main argument I reply that the quantity, die Quantität, is the substance of the bread. Also es ist dasselbe Ding. And that does not remain after the consecration. Rather, it is the quantity that is a quality And no other quantity that remains. Er würde sagen, die Quantität ist die Qualität und die bleibt. Und die kann dann als Träger auftreten. And the opposite of this is not gotten from sacred scripture. Also, wenn du kannst kein Argument in der Schrift finden, der genau diese Auffassung widerlegt, die in Widerspruch ist mit das, was hier gesagt wird. Ja, dass sie jetzt systematisch die Position gut sehen. Ockham würde sagen, die Substanz ist die Quantität. Die Qualität ist die Quantität. Ist die Qualität dieselbe Quantität als die Substanz? Nein, sind verschiedene Res. Und dieser Punkt ist für jemanden, der die Quantität als Individuationsprinzip annimmt, also unmöglich, weil er dann Widersprüche kriegt. Aber Ockham würde sagen, nein, die Substanz hat doch eine gewisse Qualität. Wir sagen doch, der Mensch hat eine Farbe. Wir sagen nicht, der Mensch ist eine Farbe. Und insofern muss man hier von verschiedenen Dingen sprechen. Es ist ein bisschen abstrakt, aber ich meine, das ganze Spiel geht nur auf, wenn man es in der Tat zu abstrakt tut. Weil Sie dann sehen können, wie abhängig die Positionen sind von der Art und Weise, wie man mit Begriffen umgeht. Jetzt schaue ich, ob ich was vergessen habe. Ah, warte. Ja, ich mag sowas. Und vielleicht hilft es für Sie, damit Sie ein bisschen klarer. Ockham würde sagen, dass die Qualität eine Res ist, die von der Substanz unterschieden ist. Und die Begründung ist, das siehst du an der Sprache. Ja, das ist mit, die Qualitäten werden zugeschrieben nicht mit der Copula, sondern mit das Verbum habere, ich habe und so weiter. Und das Grammatikale steht das dann in einem anderen Kasus. Ja? Es gibt aber eine Ausnahme. Es gibt Ausnahmen, wo Qualitäten, würde er sagen, manchmal mit der Substanz zusammenfallen. Ja? Aber das wäre ein essentielles Prädikat. Also es gibt, warte, ich schreibe das mal auf. Ja, ich habe das jetzt nicht angesprochen, weil es die Sache kompliziert, aber man hat eigentlich zwei Typen von Prädikate. Man hat Prädikate, die immer mit dem Ist gegeben werden, wenn ich zum Beispiel sage, der Mensch ist ein Lebewesen, aber dann ist eigentlich das, was auf der Prädikatstelle steht, genau dasselbe, als was auf der Subjektstelle steht. Das ist eigentlich kein echtes Prädikat. Deshalb auch, sagt man grammatikalisch, copula. Das heißt, wie sagt man das? Zumindest ist das, bringt man damit zum Ausdruck eine Identität, weil es ist ja nicht so, dass der Mensch also in irgendeiner Weise Lebewesenheit hat oder dass es etwas unterschieden ist. Man sagt, der Mensch ist ein Lebewesen. Aber andere Prädikate werden mit dem Verb, also haben, angegeben und die kommen den Menschen zu. Und bei Gott ist es in der Tat so, dass alle Eigenschaften eigentlich nur essentielle Prädikate sind. Insofern drückt jedes, was man von ihm sagt, immer die Essenz aus, nach der klassischen Auffassung. Nein, er gibt dann solche Beispiele wie gerade oder gekurvt oder gleich. Weil ich kann ja sagen, A gleicht B. Oder A hat dieselbe Eigenschaften als B. Aber diese Eigenschaften, also dieses Prädikat ist gleich oder hat die gleichen Eigenschaften, kann sich ja ändern, ohne dass A sich selbst ändert. Weil wenn A gleich ist B, und B ändert sich, dann ist A nicht mehr gleich B. Oder wenn ich jetzt habe, es ist natürlich alles kleinlich, aber wenn ich zum Beispiel habe gerade und kurvig, also da würde man sagen, das ist genau dasselbe Ding, das ohne Verlust von Qualität, nee, das es ist hier dasselbe Ding, das quasi jetzt wie ein Faden zu einem Kreis gemacht werden kann, ohne dass das Ding selbst in irgendeiner Weise sich ändert. Also hier ist nur die lokale Disposition, die dazu führt, dass du dem Ding als einen Kreis beschreibst oder als eine Gerade. Diese lokale Disposition ist eigentlich nicht in dem Ding selbst anwesend, sondern ist eigentlich ein Attribut, das ihm von außen zugesprochen wird. Genauso wie das Gleiche oder das Ungleiche. Und das sind die einzigen Qualitäten, von denen Ockham sagen würde, dass sie also keine eigenständige Res, kein eigenständiges Ding sind, das einer Sache zugesprochen wird. Übrigens, Aristoteles in der Kategorienschrift unterscheidet verschiedene Typen von Qualitäten und darauf greift er hier zurück. Okay, so sehen Sie hier, wie Ockham versucht, also dieser sogenannte feste Punkt der Eucharistie zu neutralisieren, indem er sagt, also für mich muss man das nicht so sehen und wie ich es sehe, ist nicht gegen die Schrift, also hier stehen auch wieder beide Parteien einander gegenüber, ohne dass man eine feste Entscheidung treffen kann. Und dasselbe trifft auch auf, wenn wir uns jetzt den Text von Aristoteles anschauen, das ist also dann die nächste Question. Also die 27. Da sehen Sie ja oben stehen, is it the philosopher's intention to posit quantity as something distinct? Also was sagt Aristoteles jetzt dazu? Und hier sehen Sie, dass die common opinion, also die gängige Auffassung sagt, it is commonly claimed here that the philosopher's intention is to posit a quantity as an absolute thing that mediates between substance and its qualities. Also hier wird die gängige Auffassung ist, dass Aristoteles es in der Tat annimmt. Und der Beweis ist folgender. This is proved in several ways. Und ich nehme nur der erste. The first proof is this. Aristotle posits 9 categories of accident. Das habe ich ja vorhin in einer der vorigen Vorlesungen habe ich die ja genannt. Among which he numbers quantity. Er nennt das ja. Therefore, quantity is a distinct category. Deshalb ist es etwas Unterschiedliches. And consequently, it has its own proper individuals. Es gibt also Instanzen von Quantität, weil anders hätte der Aristoteles das nicht aufgenannt, hätte er das nicht aufgelistet. Ja? Und hier kommt er mit seiner eigenen Auslegung von Aristoteles. Also dieser Text von Aristoteles scheint ja so eine Art fester Punkt zu sein, um den man nicht herumkommt. Er sagt das ja, so scheint es. Und jetzt sagt Ockham, nein, das sagt er nicht. Und wie argumentiert er? Er sagt, also vielen sind der Meinung, dass wo es um die Relation geht, also auch eine dieser Kategorien, Aristoteles das zwar als eine Kategorie auflistet, aber dass an diese Kategorie kein Ding in der Wirklichkeit beantwortet. Also das Beispiel, das dann immer gegeben ist, wie mit links, rechts. Also das ist ja nicht etwas, was einem Ding selbst inheriert, weil das kann ja ändern. Wenn ich mich hier durch den Raum bewege, dann gehen sie von links nach rechts, obwohl sie sich gar nicht ändern. Aber das kommt, weil ich mich ändere. Und so sagt er, geht es hier eigentlich bei diesen Kategorien eher um die Art und Weise, wie wir die Wirklichkeit auffassen als um die Wirklichkeit selbst. Und dann kommt dieses Beispiel mit Engel und des Engels. Und er zeigt so, dass man in der Wirklichkeit also ein und dasselbe Ding mit verschiedenen, sogar sich ausschließende Prädikate benennen kann, obwohl es immer um dasselbe Ding geht. Wie das Beispiel Angeli ist nicht Angelus. Weil Engel ist nicht von einem Engel. Aber dennoch verweist es beide auf genau denselben Res, nämlich den Engel in der Wirklichkeit. Und um diese Deutung von Aristoteles weiter zu unterstützen, verweist er auf einen in der Zeit unter englischen Philosophen ziemlich berühmter Text, nämlich die Logik von Johannes Damascenus, ein ganz alter Autor, wo er sagt, dass Prädikamenten, also diese Kategorien, eigentlich Konzepte oder Vokes, Wörter sind. Übrigens eine Auffassung, die man auch bei Boethius findet. Schauen wir uns den Text mal an. Also wo dann gesagt wurde, aber Aristoteles listet doch die Quantität als separate Kategorie auf. I reply that just as according to many, relation is a category distinct from the others. Okay, man hat 10 verschiedene Kategorien, die sind Unterschiede. And yet is not a thing distinct from all absolute things. So too, according to the philosopher, also das ist Aristoteles, quantity is a category distinct from other categories, even though it does not convey a thing distinct from substance and quality. Ja? Also eine sehr wichtige Unterscheidung. And this is because, according to Johannes Damascenus, in his Logica, chapter 32, the categories are certain predicables and signs of things, namely concepts and spoken words. Also wird gesagt, die Kategorien sind eigentlich auf der konzeptuellen Ebene, of which true and false propositions are composed, mit denen man also Sätze bilden kann. And terms of this sort are able to be distinct from one another. Diese können sich unterscheiden to such an extent that it may be impossible for the one to be truly predicate of the other. Also die können sich ausschließen, obwohl, even if they signify exactly the same thing. For example, angel and angels, aber das muss eigentlich sein, angels and of an angel, signify the same thing, and yet the proposition, an angel is of an angel, is impossible. Weil ich glaube, dass an angel is of an angel mehr impossible ist als angel is angels. Weil etwas kann nicht von sich selbst sein. As for the case under discussion, I claim that substance, quality and quantity are distinct categories, even though quantity does not signify any absolute things that are distinct from substance and quality. For they are distinct concepts and words that signify the same things in different ways. And because of this, they are not synonymous names. Hier wird es ein bisschen problematisch, weil man denken könnte, hey, wenn die doch immer auf denselben Ding verweisen, haben die doch dieselbe Bedeutung. Aber da wird Ockham sagen, nein, die verweisen zwar auf dasselbe Ding, aber die Bedeutung ist unterschiedlich. Weil in dem einen Fall ist die Bedeutung nur absolut und in dem anderen Fall ist die konnotativ, wird etwas anderes mitbezeichnet. Und jetzt gibt er an, dass zwar Substanz und Quantität dasselbe Ding ist, aber dass man das grammatikalisch unterscheiden kann. For substance signifies all its significata, alle Dinge in der Wirklichkeit, in one mode of signifying, namely in the nominative case. Substanz ist immer Haus, Mensch und so weiter. Whereas quantity signifies the same thing in a different mode of signifying, namely it signifies a substance in the nominative case and the parts of the substance in an oblique case, namely zum Beispiel akkusativ. Oblique heißt nicht nominativ. For it signifies the whole substance and connotates that the substance has a part distant from a part. Habens partem, das steht dann, also das Parts ist eigentlich ein Parts der Substanz, wird aber nicht im Nominativ gegeben, sondern in den Akkusativ. Also res habens partem a parte. So Akkusativ, Ablativ, unterschieden von dem Nominativ. And the same holds for quality. A relevant example is the case of similarity. Also er sagt, das gilt auch bei Qualität, wenn du von Gleichheit sprichst. Das ist das Beispiel, das ich vorhin gegeben habe. Weil bei anderen Qualitäten würde er sagen, dass das auch separate Res sind. Aber bei Similarity kriegst du eigentlich dasselbe. Dass es auch zusammenfällt mit der Substanz selbst. Okay, und schließlich, da bin ich froh, dass wir das heute fertig kriegen. Schließlich liegt noch ein Stolperstein, und das, also wo er das mit der Eucharistie schon geklärt hat und eigentlich neutralisiert. Und deshalb die Debatte bestehen bleibt, hebe ich hervor. Und jetzt auch mit Aristoteles hat er gesagt, das Argument, das du als festes Argument anführst, ist nicht so ein festes Argument, weil man kann Aristoteles anders lesen. Hups, jetzt wird auch wieder diese Debatte neutralisiert. Und jetzt gibt es noch eine letzte Ausweich für diejenigen, die doch die Realität der Quantität annehmen. Ja, aber Größe wie Augustin sagen das doch deutlich. Und so sehen Sie hier, the common opinion. Here it is commonly claimed that it is the intention not only of the philosophers, but also of the saints to posit a quantity that mediates between a substance and its qualities. Und ich hatte das ja gesagt, als ich ein bisschen über die Universitäten sprach, wo man diese Texte einordnen muss. Der Unterricht in den Universitäten damals war sehr stark textbezogen. Also man hatte zum Beispiel, sage ich immer, keine Vorlesungen der Metaphysik, sondern es wurde immer die Metaphysik von Aristoteles gelesen. Und so auch, wenn man sich über Augustin unterhielt, war das immer ein Kommentar auf einen Text von Augustin, nicht so ganz allgemein mal eine Vorlesung über Augustin. Und deshalb sehen Sie, dass die Autoren immer ganz genau auf Textstelle verweisen. Das passiert hier auch. Es werden dann mehrere Beweise angeführt. Und ein Beweis ist eine Textstelle aus De Trinitate, also ein Werk so Anfang des 5. Jahrhunderts von Augustin geschrieben, also sagen wir mal, als er schon ein bisschen älter war. Further in the Trinitate, chapter 5, book 5, chapter 13, he says, und jetzt kommt die Stelle, among things that are great, jetzt sind wir also in der quantity, also Ausdehnung, groß, groß through participation in greatness. Und denken Sie hier, was wir so bei Menon gesehen haben. Es geht darum, weshalb werden jetzt Dinge groß genannt, weil sie teilhaben an Größe. It is one thing for them to exist and another thing for them to be a great thing. Im Lateinischen aliud es esse, aliud magnus esse. Also es ist etwas anderes, dass das Ding ist, und etwas anderes, dass das Prädikat groß dem zugesprochen wird. Also musst du unterscheiden zwischen der Träger und das Prädikat. Ist also kein essentielles Prädikat, weil es durch Participation ist. As is the case with a great house, a great mountain, and a great soul, die ja auch nicht groß sein können. Therefore, among such things, the greatness is one thing, and that which is great through the greatness is another thing. And it is in no way the case that the greatness is the great house. Hier wird also gesagt, dass die Quantität nicht die Substanz ist. Ja, das scheint also direkt das zu widersprechen, was Ockham sagt. Wir sind fast durch. aber dass sie gut die Antwort von ihm verstehen können. Wie war das jetzt auch schon wieder mit Quantität? Also Ockham würde sagen, Quantität ist die Substanz oder die Qualität, insofern sie Teilen hat, die nicht zusammenfallen. Und wenn du jetzt Ausdehnung oder Kondensation hast, muss es also eine Ursache von außen geben, die eigentlich diese Teile mehr ineinander drückt oder diese Teile mehr auseinanderholt. Ja? Und insofern kann man sagen, dass es eine Ursache gibt, die das Ding größer oder kleiner macht. Oder schärfer formuliert, dass das Ding durch diese Ursache größer wird oder kleiner wird. Und diese Ursache kann auch zum Beispiel Feuer sein. Wenn Luft erhitzt wird, wird die Luft auch größer. Das heißt, es gibt eine Einwirkung, die sorgt, dass das Ding größer wird. Es gibt eine Ursache der Vergrößerung. Ja? Wie können Sie vielleicht ein bisschen vorstellen, wie löst jetzt Ockham also dieses Argument von Augustin, wo Augustin sagt, Dinge sind nicht groß durch sich selbst, sondern durch Größe? Wie würde er das lösen? Wobei nur bei Gott die Größe das ist, was das Ding selbst ist, also nicht durch Teilhabe. Also eigentlich ganz trivial. Da würde ich sagen, die Größe, die hier angesprochen wird, ist die Ursache des groß genannt werden. Also genau wie wenn ich sage, ein Ding wird größer durch die Größe, Ockham würde sagen, ein Ding wird größer durch die Ursache des Größerwerdens. Ja? Und das kann also Feuer sein, so wie auch Augustin, wenn er sagt, dass ein Ding groß genannt wird, nicht durch sich selbst, sondern durch das, das Größte selbst ist, das Argument, wie wir das bei Platon gesehen haben, dann heißt es also, dass die Größe ist Gott. Liegt ja außerhalb des Dinges. Ist die Ursache der Größe des Dinges. Insofern hat die eigentlich mit der Substanz des Dinges nichts zu tun. Es ist also eine ganz andere Geschichte. Dieses Zitat musst du ganz anders deuten. Und da sagt er dann, das ist dann ziemlich lange. In the third way, one can reply that by the greatness through which created things are great, he, Augustine, means the efficient cause that makes them great. And it is certain that this greatness is different from the created things that are great. Ja, natürlich. Weil die Ursache liegt immer außerhalb des Dinges. By virtue of its participating in this greatness. That is, not by being informed by it, but being dependent on it. Und hier sehen Sie, wie dann argumentiert wird. Er kommt direkt mit einer anderen Stelle aus demselben Werk. And that this is his intention is evident from the following passage in the Trinitate, chapter 5, book 5, chapter 5, where he says, but true greatness is that by which not only the house that is great, and that by which not only the mountain that is great, but that by which everything else that is called great is great. Das ist ein bisschen so wie bei Plato, ne? So that the greatness itself is one thing, and those things that are called great because of it are another thing. Hier hast du in der Tat, dass ja, Größe etwas anderes ist, aber das ist natürlich nicht die Quantität, worüber hier debattiert wird. Ja? Ja, das geht dann noch so ein bisschen weiter. Here, from these words, it is possible to infer what I set out to prove. So, ich sage, okay, wenn ich meine Auffassung, kann ich also auf diese Textstelle von Augustin stützen. First of all, since he is talking about a greatness by which every other great thing is great, be it corporeal or spiritual, blah, blah, blah. It is obvious that the greatness by which every great thing is called great is not an entity that inheres in spiritual or corporeal things. But das ist eigentlich, was diese klassische Auffassung behaupten will, dass es in dem Ding etwas gibt, das von der Substanz unterschieden ist und dass man als Quantität an zeigen muss. Therefore, he is talking about a greatness that is the cause of all great things. Und dann schließlich, da wird, hebt er nochmal hervor, dass das eigentlich nur auf Gott sich zutreffen kann. Punkt. Also, hier sehen Sie, dass auch dieses Argument neutralisiert wird. Fazit. Also, es ist ein bisschen kompliziert, aber wenn Sie sich ein bisschen in diese Terminologie eindenken, ist es von der Konstellation her, denke ich, ziemlich klar. Sie haben hier ein ideales Beispiel einer, wie ich sagen würde, philosophischen Debatte. Eine philosophische, weil jedes Argument kann neutralisiert werden, wenn man andere Prämisse annimmt. Das ist hier völlig deutlich geworden. Also der Text von Aristoteles, ja, wie liest du den? Ja, dann werden wir erstmal die Prämissen setzen. Und dasselbe wurde auch bei dem Text von Augustin gemacht. Nicht nur auf der Textebene, sondern auch, und deshalb halte ich das hier gerade ausgewählt, auf der Ebene des Problems selbst. Denn es geht hier um den Bezug zwischen Begriff und Dingen der Wirklichkeit. Und da ist jede Antwort oder jeden festen Punkt, den man annimmt, eigentlich schon unter der Voraussetzung einer Petitio Principii. Weil bevor man das überhaupt tun kann, muss man ja schon eine Antwort haben, wie man jetzt mit der Bezug Begriff und Wirklichkeit umgeht, weil man ja etwas über die Wirklichkeit sagen will. Und eine Petitio Principii, also eine Annahme eines festen Punktes, das ja quasi eigentlich selbst nicht begründet werden kann, weder logisch noch empirisch. Und bevor man hier also einen festen Punkt haben kann, muss man, warte, also bevor man hier überhaupt natürlich einen festen Punkt annehmen kann, muss man einen anderen haben, auf dem man steht, um diesen festen Punkt zu finden. Und das ist, was wir hier gesehen haben in dieser Debatte, wo dann entweder mit dem Text von Aristoteles oder Augustin oder mit dem Glauben einen solchen festen Punkt gesetzt wird. Aber Sie sehen, wie Ockham sehr gut als Philosophen argumentiert, dass er zeigt, aber diesen festen Punkt ist nicht so fest, dass er nicht philosophisch oder textuell in Frage gestellt werden kann. Und wo das meines Erachtens hier sehr klar wird, gibt es viele Debatten, wie wenn es zum Beispiel über Freiheit geht oder über Menschenwürde, wo letztendlich natürlich auch die Frage Begriff Wirklichkeit eine Rolle spielt, aber wo das nicht so direkt auftaucht. Und diese unendlichen Debatten über, ob es jetzt Freiheit gibt oder nicht, die laborieren immer genau an diese an diese Unklarheit, über welche Position man jetzt einnimmt, also entweder die nominalistische oder die realistische. Und Sie sehen dann auch, dass kluge Philosophen in dieser Debatte, die fangen immer an, mal substanziell die Sache wieder neu aufzuziehen, die dann einen sogenannten realistischen Gegner, also der sagt, ja, aber wir müssen doch annehmen, dass die Menschenwürde etwas Wirkliches ist, der fängt nicht an zu debattieren über, ob Menschenwürde jetzt etwas wirklich ist, sondern wird sagen, aber entschuldige, lieber Herr Gegner, Sie verwenden doch Ihre Begriffe, ja? Wissen Sie, wie man mit Begriffen umgehen muss? Und dann wird wieder ein philosophisches Buch geschrieben über Epistemologie, also Begründungen der Ethik. Und ich meine, dass die Geschichte der Philosophie, ich sage jetzt die Geschichte der Philosophie, das sehr gut belegt. Das habe ich in der letzten Vorlesung versucht deutlich zu machen. Aufpassen, ich bin nicht ein Anhänger davon, dass das jetzt alles in Relativismus versinkt. Ich möchte nur mal zeigen, dass die Philosophie diese absolute Punkte nicht setzen kann. Diese absolute Punkte, die haben Sie in Ihrem tagtäglichen Leben schon direkt gesetzt, wenn Sie morgens aufwachen. Ich meine, Sie fangen ja nicht an, Ihre eigene Existenz erstmal unter Beweis zu stellen und Sie können dennoch Ihr Frühstück zu sich nehmen. Ja, aber wenn Sie jetzt gezwungen werden, erstmal eine philosophische Begründung davon zu liefern, dass Sie überhaupt bestehen und die Möglichkeit haben, das Frühstück zu sich zu nehmen, dann verspreche ich Ihnen jetzt, dass Sie das Frühstück nie zu sich nehmen. Ja, das heißt, dass die das habe ich ja auch versucht, in der vorigen Vorlesungsreihe deutlich zu machen, dass obwohl die Philosophie immer diese Claims hat, sie das eigentlich nicht einlösen kann. Ja? Und das hat damit zu tun, weil sie sich eigentlich nur auf der Begriffsebene immer bewegt. Sie hat keine Fakten. Wo kommen die Fakten her? Ja, das habe ich ja öfter schon gesagt. Die können übrigens auch vom Glauben herkommen. Wenn man der Meinung ist, dass das faktischen Wert hat, dann hat man da auch seine festen Punkte gesetzt. Okay, ich werde im neuen Jahr dasselbe, seien Sie nicht jetzt sag mal, bedrückt, dass ich genau dasselbe nochmal aufziehen werde, aber inhaltlich dasselbe, ich muss sagen, formal dasselbe an einer ganz anderen Problematik, nämlich die Ewigkeit der Welt. Und das ist auch wieder so ein Problem, wo Sie sagen, tja, aber auch da kann man sehr gut zeigen, dass die Debatte selbst eigentlich nicht eine Debatte über empirischen Gegenstände ist, sondern die Art und Weise, wie über diese Gegenstände gesprochen werden muss. Genau wie wir das bei den Quantität gesehen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ein gutes neues Jahr. Tschüss.